Hallo und herzlich willkommen zu dieser Jubiläumsausgabe im Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Ich freue mich sehr, dich zu der heutigen Folge begrüßen zu dürfen. Folge 100 im Seelengroß-Podcast heißt für mich, ich mag einmal den Blick nach draußen, über den Tellerrand, über den vielleicht hier bisher sehr vertrauten Blick nach innen, nur einmal anheben und unser Innen noch viel stärker als eine Antwort, auch eine Resonanz zu unserem Außen verstanden wissen. Ich mag dich hier etwas anders als sonst einmal einladen, deinen Fokus, deine Art, so in deine Umgebung, in deine Welt zu schauen, auch in die weite Welt, in der wir Menschen jetzt zu dieser Zeit hier gerade leben, und dich mal ein bisschen zu unterstützen, zu inspirieren, so frisch als möglich und natürlich ganz im Sinne dieses Podcasts, so seelenzentriert wie möglich auf das Leben da draußen zu schauen. Ja, und mit dieser Vorrede mag ich dich also noch einmal sehr, sehr herzlich dich willkommen heißen, dir nochmal ein Dankeschön aussprechen, dass du hier dabei bist, dass du hier reinhörst, dich inspirieren lässt, ein seelengroßes Leben hier auf der Erde zu leben. So, jetzt habe ich damit natürlich ein sehr starkes Fenster, ein sehr großes Fenster aufgestoßen, weil natürlich kann ich jetzt hier nicht auf die ganze Welt eingehen, das ist auch gar nicht meine Absicht. Aber was ich einmal hervorheben möchte, ist ganz explizit zu schauen, was sind eigentlich Geschehnisse in der Welt, die eher einen Seelenbezug haben, die vielleicht auch ein Menschenbild, ein Herzensbild leben, das uns einlädt als fühlende Wesen, das Lieben berücksichtigt, das es eben für möglich hält, dass wir beseelte Wesen nicht nur sind, nicht nur sind, sondern dass sogar ein ganz wesentlicher Sinn dieser Existenz möglicherweise darin besteht, seelengerechte Erfahrungen hier zu unterstützen. Aus meiner Perspektive beginnt, natürlich ist das jetzt sehr subjektiv gefärbt, so eine Art, wie so eine Art Aufwachprozess. Und wenn wir nach außen schauen, fällt ja vor allen Dingen jetzt, wenn wir erstmal so im deutschsprachigen Raum bleiben, fällt ja unwahrscheinlich ins Auge, wie viele doch bei genauerer Betrachtung sehr absurd anmutende Vorgänge da so vor sich gehen. Und ja, es ist manchmal wirklich erstaunlich, dass dann die unglaublichsten Dinge eigentlich auch bekannt sind, vielleicht auch mal irgendwie als eine Schlagzeile irgendwo in den Medien auftaucht. Aber wir Menschen im Gro, eigentlich so im gewohnten Abnickmodus dann hier so weiter unsere Projekte so verfolgen. So. Und vielleicht mag ich sogar da mal mit beginnen, dass unsere Lebensumstände ganz selten so gebaut sind, dass wir wirklich überhaupt diese Freiräume, diese Zeiten, auch dieses innere Losgelassensein haben, um uns über die A notwendigen, B, ich sage jetzt mal, gewünschten, jetzt im Sinne von einfach Spaß und Freude und Hobby und so weiter, Dinge hinaus zu bewegen. Also es gibt sicher viele von euch, die gerne in der Natur sind, die tiefe Gespräche schätzen, die vielleicht meditieren, die ihre inneren Arbeiten gepflegt haben in Coaching, in Therapie, in Retreats. So, und dennoch wissen wir ja alle, und das geht mir ja nicht anders, dass wir in einer Welt leben, ja, ich glaube, das kann man schon so sagen, wo der Alltag eigentlich eher so ein bisschen wie so eine Art Staubsauger das Seelische immer wieder so ein bisschen versucht, so wie so wegzusaugen. Ich sage jetzt mal ganz bewusst so, als wenn das der Alltag aktiv macht. Und wir sehr, sehr mit diesen Dingen besetzt sind, die wir für wichtig halten, die vielleicht auch wirklich getan werden müssen oder uns eben mit Dingen auseinandersetzen, die uns diese Welt hier vorsetzt. So, wenn ich jetzt mal ganz tagsaktuell, also jetzt der letzten Tage und Wochen, was ich jetzt so mitbekommen habe, so ein bisschen gucke hier auf so ein paar Schlagzeilen, dann darf man sich ja da über manches schon sehr wundern. Also jetzt habe ich zum Beispiel ganz jüngst die Info bekommen, dass auf dem, ich glaube, dem Deutschen Ärztetag, wenn ich das richtig erinnere, wurde jetzt also beschlossen, dass Homöopathie verboten werden soll. Okay. Und das wird dann wohl so beantragt. Ich weiß nicht, wie die Prozedere dann laufen, weil das kann ja nicht der Ärztebund selber irgendwie verbieten, das muss ja dann sozusagen per Gesetz geschehen. So, und jetzt mag ich gleich sozusagen einen Doppelsprung machen, nämlich einmal zu dieser Homöopathie. Ich habe mich jetzt überhaupt nicht weiter darüber informiert, was da die Gründe dazu sind. Vielleicht gibt es ja sogar gute Gründe, die mir jetzt erstmal nicht bekannt sind. Ich habe zwar 20 Jahre als Heilpraktiker, aber eben für Psychotherapie gearbeitet. Da bekommt man natürlich auch ein bisschen links und rechts alternative Maßnahmen der Kolleginnen und Kollegen mit. Und Homöopathie ist ja bisher ja zum Beispiel auch noch eine schulmedizinisch zugelassene Alternative. Es gibt ja, glaube ich, so um die, weiß ich nicht, 6.000 oder sowas Ärzte, also Mediziner, die im Bereich Homöopathie tätig sind. Die sollen dann also jetzt, was jetzt? Keine Ahnung, Berufsverbot kriegen? So, aber warum ich das Beispiel jetzt nur erwähne und es jetzt ja wirklich nur ganz willkürlich rausgepickt, weil es mir halt zufällig gerade vor die Nase gefallen ist, dass ich das hochspannend finde. Weil zumindest ist mir noch nie was zu Ohren gekommen, dass jetzt irgendwie durch Homöopathie ein besonders großer Schaden angerichtet wurde, dass, weiß ich nicht, vielleicht gibt es mal immer wieder irgendjemand, der wirklich eine relevante, notwendige, sage ich mal, eine Operation vielleicht nicht macht und alle Hoffnungen auf den Globuli setzt oder so. Das mögen ja Einzelfälle sein. Das weiß ich alles nicht. Also für mich als Außenstehender entzieht sich das völlig, wieso diese Art der Alternativmedizin ausgerechnet verboten werden soll. Also welche Gründe werden da angeführt? Ist das dann Patientenwohl? I don't know. Was ist das? Also selbst wenn Homöopathie tatsächlich 0,0 Wirkung hätte und es der reine Placebo wäre, dass für manche Menschen das funktioniert, ich persönlich halte es eher für relativ unwahrscheinlich, weil meines Wissens gibt es ja auch Tierhomöopathie und da kann man ja nicht vom Placebo-Effekt sprechen. Aber egal, ich will mich da jetzt in keinster Weise inhaltlich festlegen, ich bin da Laie. Aber also selbst wenn es nur der Placebo-Effekt wäre, das wäre doch fantastisch, dann, dass Menschen in die Lage versetzt sind, durch ihren puren Glauben, ihre pure Überzeugung, sich was Gutes zu tun. So, bevor ich jetzt diesen zweiten Schritt mache in dieses Verbotsphänomen, mag ich jetzt hier eben nochmal so den Blick auf die Welt da draußen werfen. Weil es, wenn ich jetzt mal der Welt unterstelle, und ich werde gleich noch ein paar Sätze dazu sagen, warum ich dazu leider geneigt bin, dass sie aus purer Gewohnheit, sage ich jetzt mal, ich glaube gar nicht unbedingt, dass es immer Bösartigkeit ist, überhaupt nicht, sondern eher aus einer gewissen, ja, ich sag's mal, so was wie eine automatisierte Seelenlosigkeit. Also wenn da jetzt genau an dieser Stelle so rigide gehandelt wird, das heißt ja, dass also nur noch dann diese ganz materielle, sehr, sehr schulmedizinische Weise dann irgendwie das alleine Richtige ist. Ich sage immer so allein richtig. Das betreibt ja dann wieder diese alte Denke von, es gäbe irgendwie ein Richtig und dann gibt es ein Falsch. Und es schließt ja dann diese Gleichzeitigkeit aus, dass ja für viele Fälle ist das richtig und für andere Fälle gibt es aber auch noch andere Möglichkeiten. Und ich bin ja jetzt hier ein Verfechter der Möglichkeiten, die unser Seelisches für uns bereithält. So, aber deswegen bin ich doch kein Gegner von lebensnotwendigen Operationen. So. Also ich verstehe da sozusagen diese Welt, die da immer wieder uns glauben lässt, dass dieses Subtilere, diese feinstofflichen, eben auch die nicht materiellen Wirkweisen, dass die irgendwie unlauter, falsch, irgendwie schräg sind. So, das ist der eine Punkt, auf den ich hinweisen möchte. Und das ist ja im Medizinbereich ja nur einer. Man könnte jetzt ja noch viele weitere benennen. Also einen werde ich nachher auch noch benennen, da geht es ja dann nochmal so um Erziehung und die Schulwerte im klassischen Schulsystem. Da ist ja auch ein sehr spannender, wie ich glaube, Zusammenhang zu finden. So, das heißt, wir, und mit wir meine ich jetzt Menschen, die für sich eine subtilere Möglichkeit für ganz und gar real erleben. Und es ist jetzt erstmal von meiner Seite egal, ob wir das Seelische nennen oder Bewusstsein oder das höhere Selbst. So, da erlebt ja jetzt sozusagen diese feine Instanz, mit der wir hier sind, wieder Gegenwind. So, das heißt, wenn wir mal mit diesem Auge also in die Welt schauen, dann stellen wir fest, das ist zumindest meine Feststellung, dass es erstmal gar nicht so viele Institutionen, auch speziell größere Institutionen gibt, die in ihrem Menschenbild, in ihren Menschenwerten das so verankert haben. Manche vielleicht implizit und sagen, ja, das ist willkommen, es darf hier auch ein Mensch mit dabei sein, der davon ausgeht, eine Seele zu haben, und das ist dann ganz wunderbar. Aber irgendwie scheint es immer noch so ein bisschen mehr so dieser christlich-Kirchenidee irgendwie so vorbehalten zu sein, wie so eine Art Sonderrolle dann so, ja, möglicherweise gibt es noch eine Relevanz, Räume zu gestalten, zu schaffen für die nicht materiellen Seiten. So, bevor ich jetzt hier was zu dem Schulsystem noch anmerke, jetzt also nochmal wieder in Richtung Gesetzgebung. So, wenn ich jetzt also nochmal schaue, okay, was sind denn jetzt das für Gestalten, die Gesetze prägen, mit denen wir aktuell konfrontiert sind. Mit welcher Historie sind diese Menschen zu ihrer Position gekommen? Durch welche Stärken, durch welche Schwächen, welche Werte verkörpern die Menschen, die dann entscheiden, was per Gesetz dann irgendwie vielleicht erlaubt oder verboten ist? So. Und wenn du mal einfach aus deiner Perspektive mal so schaust, wie nimmst du diese Menschen wahr? Und jetzt, egal ob es auch über den deutschsprachigen Raum hinausgeht, kennst du oder vermutest du von dem einen oder anderen Entscheider, dass das irgendwie herz- und oder seelenzentrierte Menschen sind? Ja, ich will in keinster Weise sagen, dass es die nicht gibt. Im Gegenteil, ich glaube ja persönlich, das werden immer mehr. Das dürfte vielleicht ja auch gerade der Grund sein, wieso sehr seltsame, vorweg gesagt absurde, ja, Unternehmungen gerade so immer wieder auftauchen. Und ja, das stimmt. Ich bin da sicher ein Utopist und darum geht es ja jetzt auch in dieser Folge. Es ist ja die Utopie einer Erde, die sich als eine Art Schulungsort, als eine Art einzigartige Zusammenkunft von materiellem und feinstofflichen zu begreifen lernt. So, und wir, ich habe es, glaube ich, die letzten Folgen schon ein, zweimal so benannt, wenn wir beginnen, eben wenn wir uns treffen und uns in die Augen schauen, eben auch ein bisschen Gefühl dafür zu haben, hey, hier ist ein fühlendes Seelenwesen mit am Start. So. Und dann geht es eben nicht nur um, weiß ich nicht, welchen Job macht man und wen wählt man und gegen wen ist Mann oder Frau, sondern es ist eher so dieses, oh, in welcher Erfahrung habe ich das Gefühl, dass sich mein Wesenskern ausdrückt und in welcher Kontext lädt es ein, dass ich hier diese Erfahrung mache, zu der ich vielleicht mich geboren habe. So, und in meiner Utopie ist jetzt gar nicht irgendwie so vorgesehen wie dieser Film Grüne Erde, dass irgendwie nur ausschließlich irgendwie nur noch gut und alles ist Friede, Freude, Eierkuchen und es gibt keine Konflikte mehr und so weiter. Das ist gar nicht Teil meiner Utopie. Ich halte das persönlich für relativ unwahrscheinlich oder wenn, dann glaube ich, brauchen wir wirklich eine völlig andere Gehirnstruktur. Vielleicht werden mal, keine Ahnung, in ein paar Jahrzehnten Menschen geboren, die da ganz andere tiefen Zusammenhänge sehen. Letztens habe ich so ein Video gesehen, da wurde so ein kleiner Junge, der war, glaube ich, so, keine Ahnung, ich schätze mal so 8, 9 Jahre oder so höchstens, der hat so einen Talk gehalten, es war in Englisch. Da hat er so davon gesprochen, dass alles ist Frequenz, jeder hat seine Frequenz und das Haustier hat eine Frequenz und du hast eine Frequenz und wir werden immer frequenzbewusster, wir Menschen. Und der Junge spricht dann davon und deswegen macht es irgendwann auch gar keinen Sinn mehr zu lügen, weil das Gegenüber ja sowieso die Frequenz mitbekommt. So. Und das fand ich ganz, ganz und gar grandios, weil wir beginnen dann vielleicht irgendwann nicht mehr zum Beispiel bei einer Wahl, nicht mehr die Partei mit dem stärksten Wahlversprechen zu wählen, sondern vielleicht achten wir auf die Frequenz, auf die Herzverbundenheit zum Beispiel dieser Menschen, auf die Seelenverbundenheit. So. Und natürlich dürfen wir bei uns anfangen und schauen, treffe ich meine Entscheidung, weil das anschwingt in meinem Herzen. Oder bin ich vielleicht von Angst und Sorge getriggert? So, und das ist, Was mir eben jetzt hier in der Jubiläumsfolge so wichtig erscheint, dass ich so ein, sag ich mal, so ein Plädoyer des, hey, schaut mal, wie es gerade ist. So, also welche innere Entwicklung wird gefördert durch die Welt, die im Außen uns mit dem konfrontiert, was sie eben tut. Wenn ich mir das ganz klar mache, was weiß ich, wenn bestimmte Strukturen zum Beispiel dazu geneigt sind, irgendwie Enge, Kontrolle oder Angst oder sowas zu fördern, dann kann ich mir das ganz klar machen und sagen so, ah, jetzt springt hier die Schicht von Angst zum Beispiel an. Oder Ohnmacht oder was auch immer. Ah, aber wenn ich jetzt genau mir vergegenwärtige, diese Ohnmacht oder diese Kontrolle, ist eigentlich nur so ein Produkt von einer recht unverbundenen, also sehr seelenlosen, Struktur. So, dann brauche ich das gar nicht mehr so an mich ranlassen. Muss mich vielleicht noch einigermaßen smart verhalten. Aber für meine innere Selbstorganisation, meine Selbstliebe, da tun sich plötzlich Räume auf. Und ja, davon werde ich auch in den nächsten Folgen wieder verstärkt sprechen, weil das ist ja gerade eine besondere Herausforderung, wie ich meine Selbstliebe an diesen herausfordernden Plätzen dann finde und aufrechterhalte. So, aber heute Morgen habe ich so einen Song gehört, der hat so einen starken Text. Lass mich mal kurz gucken, ob ich ihn zusammenkriege. Sagt, da singt sie so: Free from all old stories I've been told. Also befreit von all den alten Geschichten, die mir so erzählt wurden. Dann geht es so weiter. Ich glaube, I walk through the desert of my own shadows oder so ähnlich. Also gehe ich durch die Wüste meiner eigenen Schatten. So, und das finde ich so eine starke Zeile, diese Gleichzeitigkeit von, wow, ich setze mich erstmal frei von diesen ganzen, ich sage jetzt mal, Indoktrinierungen, egal ob die jetzt bewusst oder unbewusst hier so reingeflossen sind. Und dann habe ich eine Menge Schattenarbeit zu machen. Und wenn ich da durchgehe, dann finde ich plötzlich meinen Wesenskern, dann finde ich den Zugang zu meinem feinstofflichen Raum, zu meiner Seele, zu meinem höheren Selbst, zu dieser Liebe, zu diesem Bewusstsein, in dem wir alle baden. So, und da mag ich jetzt eben zum Schluss noch ein paar Worte nochmal sagen. Ich glaube, ich habe das durchaus schon mal, dass wir ja auch durch einen Schulsystem geprägt sind, das eben vielleicht nicht so sehr darauf geachtet hat, wie geht es auch innerlich den Menschen, wie werden da Entwicklungen gefördert, die dem einzelnen Wesen entsprechen, sondern wir ja mehr so in diesem pauschalisierten Ablieferungskatalog irgendwie unterwegs waren. Der Gerhard Hüther, wird ja immer wieder zitiert, dann mit dieser Geschichte von, ich weiß gar nicht, wer war es, seine Schwester oder sowas, die mit 80 noch ein langes Gedicht fehlerfrei auswendig kennt, das sie lernen musste und zu dieser Zeit es in der Schule noch irgendwie Prügelstrafe gab. Und es hat sie so eingebrannt, dieses Gedicht, dass sie das halt wohl niemals vergessen wird. Aber, so erzählt er dann immer, aber die Liebe zur Poesie und zur Kunst, die ist dabei leider verloren gegangen. So und so mag ich dann also diesen Podcast für heute schließen und dich nochmal dazu einladen zu schauen, wo fühlst du dich denn wirklich eingeladen, frei zu schwingen, zu lieben? Was erhöht dich denn über deine Alltagsreaktionen hinaus? Wo lebst du eine Verbundenheit zu Menschen, wo das Wort Herzensintimität vielleicht auch wirklich passt? Wo atmest du durch? Wie pflegst du deine Anbindung? Und vielleicht ist es gut, sich dann gar nicht so an den Worten festzuhalten, sondern wirklich, wie der kleine Junge sagt, zu schauen, welche Frequenz lade ich damit ein? In der Natur, im Gebet, in der Meditation, in der Liebesbegegnung, in der Kunst oder einfach beim Abwaschen. So, also halte das hoch, die Verbundenheit zu dem Feld deiner Seele. Und schau mit ganz, ganz wachen Augen in diese Welt. Und möglicherweise braucht sie gerade dich und dass du beginnst, auch der Welt um dich herum sozusagen diese andere Sicht, man könnte sagen, wie so beizubringen. Vielleicht sind es auch wir, die den Handschuh umkrempeln und neue Sichtweisen feiern, also nicht nur einladen, sondern wirklich auch leben. Und ja, da sind wir auch alle immer wieder Anfänger und haben einige Schatten und Macken, aber das darf uns einladen, genau damit in die Tiefe zu gehen. Da, wo die Schwierigkeit liegt, wo die Herausforderung brummt, da summt auch das empfindsame Herz, die Liebe, die Seele. In diesem Sinne, alles, alles Liebe für dich und ich freue mich, wenn wir uns bald wieder hören, wenn es heißt Podcast Seelengroß. Lebe, was du bist. Bis dahin, dein Martin.